take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you.
Kleines Tennis, der Tennis-Podcast.
Vielen Dank.
Kleines Tennis, Ausgabe Nummer 10. Wir sind kurz vor dem ersten Maiwochenende und heute mit dabei ist die Alice. Hallo Alice.
Hallo.
Ja, wunderbar, dass du heute mit dabei bist. Und in ja, alter Tradition musst du ein paar einleitende Worte erstmal zu dir sagen, bevor ich irgendwie deine Tenniskarriere hier beleuchten möchte. Und erzähl uns doch einfach mal, in welchem Verein spielst du, in welcher Altersklasse und was ist deine aktuelle Leistungsklasse?
Also ich spiele beim TC Philatlos in München und stehe aktuell bei LK 22 und wir spielen jetzt, theoretisch sollten wir dieses Jahr Damen 30 spielen, Vierer, und spielen aber ganz unten in der Bezirksklasse.
Okay. Genau. Super, dann würde ich sagen, wir müssen erstmal zu deinem Verein ein paar Sachen klären, denn ich war auf eurer Website und hatte das Gefühl, das Design ist nur aus den Anfängen der 2000er und die Seite ist auch ähnlich aktuell. Von daher musst du jetzt wirklich einfach mal so ganz allgemein anfangen. Was macht denn euren Tennisverein aus, außer eure, sagen wir mal, historische Website?
Der Charme tatsächlich, genauso charmant wie die Seite ist auch der Verein. Also es ist weit weg von einem super professionell geführten Tennisverein, sondern es ist ein kleiner, liebevoller, griechisch geführter Verein. Und meine Mutter sagt immer, Chaos ist ein griechisches Wort und das merkt man auch bei diesem Tennisverein, aber genau das macht den Charme aus. Also wir haben auch nur 5 Plätze. Und haben nebendran noch eine Beach-Arena, wo ganz viel Beachvolleyball gespielt wird. Und es ist charmant und klein und genau das, was man als Hobby-Tennisspieler vielleicht braucht oder ich gesucht habe oder auch nicht gesucht habe und gefunden habe.
Wenn du sagst, griechisch geführter Verein, wie ist der denn entstanden? Kannst du dazu ein bisschen was erzählen und wie du dann auch dazugekommen bist? Weil ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viel Griechenland in dir drin steckt, ehrlich gesagt.
In mir steckt tatsächlich nur nicht viel, gar nicht Griechisches leider, aber ich wäre sehr gerne Griechisch, aber das gehört in den anderen Podcast. Nein, ich weiß gar nicht, wie der entstanden ist. Ich glaube, der Christos, der Pächter quasi, hat da die Wirtpacht übernommen und hat dann da seinen Tennisplatz sozusagen mit aufgemacht und ist auch der Tennislehrer quasi. Und gegenüber ist der große Konkurrent, nämlich Iphitos, wo die BMW Open stattfinden. Hm. Wo es natürlich sozusagen alles in weiß und alles ganz schnieke ist. Und bei uns ist das, sag ich mal, etwas legerer. Und Philatlos bedeutet Freund des Athletens. Und das finde ich irgendwie ganz schön als Übersetzung, weil es irgendwie zu dem Verein passt.
Hm. Sind denn dann auch tatsächlich ganz viele Griechen, die dann irgendwie mitspielen oder ist das nur der den Verein führt?
Es sind nicht besonders viele Griechen, die da jetzt mitspielen, sondern es sind aber viele sozusagen Griechen, die sich halt da aufhalten und es geht auch sehr um die Gastwirtschaft, die da halt ist quasi. Also es gibt nur einen Draußenbereich mit ganz vielen Bierbänken und ganz schön hergerichtet, wo man auf die Beachvolleyballplätze schaut und da ist natürlich viel Family und Friends, wie man sich das bei so einer griechischen Familie dann auch vorstellen kann. Und da finden auch viele Veranstaltungen einfach statt, ob es jetzt eine Hochzeit oder ein Geburtstag oder sowas ist. Und es ist sehr lauschig einfach. Also da steht auch so ein kleines Boot, wo die Kinder drin spielen können im Sand und ja, es hat halt einfach einen Charme.
Ja, es klingt so ein bisschen wie, als wäre der Tennisverein quasi, ich würde mal sagen, rangebaut worden und die Grundlage ist eigentlich was ganz anderes, weil oft hast du ja irgendwie, dass irgendwo ja ein Tennisverein ist und irgendwie entsteht da irgendwie noch eine Gastronomie oder Restaurant oder das gehört irgendwie mit dazu, aber die Grundlage ist dann irgendwie doch nicht der Tennis, das Tennis, sondern halt die andere Seite, von dem ja halt das alles entstanden ist.
Genau, also es geht da glaube ich eher so auf so auch tatsächlich um die Beach Arena, so ist es dann offiziell und der Tennisverein ist sozusagen ein Beiwerk, was sich dann, glaube ich, immer mehr ausgeweitet hat. Und in der Beach Arena ist aber zum Beispiel auch super viel los, weil halt ganz viele Firmen und so sich halt da Plätze buchen und da sind, ich glaube, es sind 8 Plätze, 8 Beachvolleyballplätze. Die sind immer voll und da sind auch am Wochenende viele so Firmenveranstaltungen und so weiter und wir spielen dann da so nebendran unser Tennismatches. Ganz lustig ist auch, es gibt so ein Festival in München. und nennt sich Sonntagsgefühl. Und das findet dort auch statt und findet, wie der Name sagt, sonntags statt. Und wie wir wissen, finden die Medenspiele auch sonntags statt. Und es passierte schon mal, dass wir dort unsere Medenspiele hatten und oben auf der Beach Arena war so ein Rave und es lief die ganze Zeit so Musik und man musste währenddessen Tennis spielen. Das war irgendwie ein bisschen surreal, aber man muss sich drauf einlassen, aber wenn man das kann, dann hat man sehr viel Spaß.
Ja, du hast jetzt auch schon die Beach Arena ja regelmäßig ja erwähnt und ganz oft was dazu gesagt. Ich habe auch gesehen, man kann bei euch auch Beach Tennis spielen, oder? Oder ist das nur so ein Ding, was man so offiziell behauptet, aber es macht keiner?
Ich habe es tatsächlich noch nie gesehen, dass es jemand gemacht hat, aber ich glaube, du kannst es machen. Aber ich glaube, wenn die Leute das machen, dann nehmen sie den Volleyball als das Tennis. Also wir haben es auch noch nie gemacht, tatsächlich. Aber theoretisch könnte man es bestimmt, ja. Aber wir gehen halt immer runter dann zu den Tennisplätzen und sind dann da und haben uns da mit der Beach Arena, also wir haben viele Leute tatsächlich auch, die Beachvolleyball spielen und dann zu uns zum Tennis auch rüberkommen und dann mit uns Tennis spielen quasi. Aber so ich jetzt persönlich habe nicht so viel damit zu tun.
Und wenn das bei euch alles noch so lauschig und gemütlich ist, habt ihr dann schon irgendwelche modernen Tools, um eure Plätze zu buchen? Oder ist das dann so, ihr kommt hin und guckt, ob was frei ist?
Wir haben noch ein schönes Buch, wo man sich eintragen muss und man muss hoffen, dass jemand quasi da ist, der sich für einen einträgt. Und es passiert auch das ein oder andere Mal, dass es eine Doppelbuchung gibt oder dass man nicht eingetragen wird, wenn man dem Herrn des Hauses schreibt, dass man gerne dann und dann spielen würde. Aber wir würden uns alle wünschen, dass wir auch ein modernes Tool bekommen, weil es doch einfach leichter ist, weil der Platz auch, sag ich mal, aus der Stadt ein bisschen weiter draußen ist und man halt nicht gerade eben mal vorbeifährt und sich einträgt. Aber das wird wohl noch kommen. Wie schon gesagt habe, ich glaube, das gehört irgendwie auch zum Charme dazu und ich kann mich über sowas, reg mich über sowas gar nicht auf, weil es ist die Mühe nicht wert und man wusste ja so ein bisschen auch, worauf man sich einlässt.
Und da hast du schon erzählt, ihr habt 5 Sandplätze. Mhm. Und habt ihr dann auch Möglichkeiten, irgendwie im Winter zu spielen oder fällt das dann quasi immer flach?
Das fällt dann leider komplett flach. Das ist auch ein bisschen, also die Diskussion um eine Halle steht schon länger. Die sollte kommen und da ging es aber verschiedene Träger auch, also wer bezahlt das, wie wird das dann gemacht, macht das der Verein, machen wir das als Mitglieder mit irgendwie einer Summe oder sonst irgendwas und da gab es auch eine Absprache mit einem anderen Verein, ob wir uns das quasi teilen und dann haben die aber gesagt, sie wollten irgendwie auch fix 3 Plätze von den 4, die es ja dann nur noch sind, weil wenn du die Halle baust, brauchst du ja auch noch diesen Eingang quasi. Und das ist dann alles so ein bisschen, hat sich dann immer von Jahr zu Jahr verschoben. Und jetzt in der aktuellen Lage, glaube ich, wird sich das auch nochmal etwas verzögern. Und das ist natürlich, ich meine, wie in jeder Stadt wahrscheinlich sind Hallenplätze halt sehr rar. Und in München ist das ebenfalls so. Das heißt, im Winter ist es echt ein bisschen schade, weil man eigentlich kaum zum Spielen kommt und wenn dann auf völlig überteuerten, schlechten Plätzen. Das macht dann irgendwie so Semi-Spaß. Also im Endeffekt macht man dann doch einen Sommersport.
Weil wenn du von überteuerten Plätzen in der Halle redest, hast du da irgendwie so ein Preisgefühl, wie teuer bei euch so eine Stunde ist? Vielleicht sogar zur quasi Stoßzeit irgendwie am Dienstagabend?
Oh, warte mal. Wir haben, ich glaube, du zahlst schon so 20, 30 Euro. Für einen Platz. Ich weiß jetzt nicht, ob das viel ist, aber ich hatte irgendwie den Eindruck, dass es viel ist.
Ich würde spontan sagen, das ist schon recht viel. Also alles, was...
Also ich glaube, ich habe für eine Stunde mal 38 gezahlt oder sowas oder so und da war das ein super schlechter Platz, wo schon die Steine rauskamen und eine Badewanne quasi von der Tiefe des Platzes her. Also ja. Ich bin aber auch kein besonders großer Fan von diesen aufblasbaren Hallen, weil man meistens gefühlt hat, man spielt irgendwie im Hochsommer und es ist total saunig, wenn es dieses Wort gibt und man fühlt sich irgendwie, also es ist nicht das gleiche Feeling, so.
Ich habe in so einer Halle tatsächlich noch nie gespielt und kann gar nicht genau sagen, wie gut oder schlecht sich das anfühlt. Gibt es da denn Unterschiede?
Schlecht.
Oder sind die alle immer schlecht?
Naja, also diese Aufblasbahn, du hast halt immer dieses Lüftungsding. Also da gibt es natürlich welche, die sind besser belüftet und welche, die schlechter belüftet sind. Also ich habe jetzt auch schon ein paar Mal hier ein bisschen weiter draußen quasi gespielt, wo es ein bisschen angenehmer einfach ist und wo der Platz auch ein bisschen besser ist. Aber du hast halt immer so eine gewisse Schwüle drinne quasi und halt auch eine gewisse Lautstärke durch den Hall-Effekt von dieser aufblasbaren Halle, ist mein Empfinden. Und dadurch wird es halt echt ein bisschen nervig. Und ich meine, was man ja schon auch ein bisschen häufiger hat, dass man sich so auf dem Tennisplatz auch ein bisschen unterhält, während man sich einschlägt oder sowas. Das funktioniert da quasi eigentlich gar nicht, weil man halt sich dann anschreien müsste. Mhm. Und ja, meistens sind die Plätze halt auch nicht in guter Qualität, also viel zu viel Sand noch draufgekippt und der Ball landet wo und springt aber irgendwie 3 Meter nach rechts ab oder sowas. Also es ist einfach so nicht so eine richtig gute Voraussetzung, um wie dann auch sich in Form zu halten.
Okay, alles klar. Bevor wir jetzt dann auch mal konkret gucken, wie du dich tatsächlich dann in Form hältst und was die letzten Jahre bei dir im Tennis passiert ist, vielleicht noch eine Frage zum Verein. Wie sieht es denn aus beim Thema Mitgliederentwicklung? Also habt ihr irgendwie einen recht konstanten Zustrom und wie finden die Leute euch? Also über die Website vermute ich fast irgendwie nicht, sondern das ist dann eher so über die erweiterte Familie, die da irgendwie die Leute reinbringt. Oder wie kriegt euer Verein das hin, dass es euch einigermaßen gut geht? Oder habt ihr vielleicht sogar Probleme, weil der Verein eher auf dem, sagen wir mal, ja, deutschlandweiten Trend des absteigenden Astes ist?
Du, da bin ich absolut überfragt, weil ich mich damit gar nicht beschäftigt habe tatsächlich. Also ich bin jetzt auch noch nicht lange dabei, deswegen kann ich nur sagen, dass ich glaube, so wie wir es bei uns da haben, halt, dass wir halt immer Leute dazu holen quasi. Mhm. Und dass es da gar nicht so sehr darum geht, also natürlich schon auch um die Mitglieder, aber es geht viel auch um Leute, die da spielen oder Training machen quasi. Und ich glaube, das ist relativ konstant, weil er auch so eine Sommerkurse für Kiddies anbietet und da relativ viele Kinder auch noch mit agieren quasi. Aber genau kann ich es dir gar nicht sagen. Es ist jetzt nur so mein persönlicher Eindruck, dass ich das hält quasi.
Aber da hast du ja schon für mich jetzt eine wunderbare Brücke gebaut, da du jetzt schon angedeutet hast, dass das nicht dein erster Verein ist und wir dann so ein bisschen in den Karrieremodus übergehen können bei dir und einfach mal erstmal die ganz offene, obligatorische Frage kommt: Wann hast du angefangen und vor allem, warum hast du angefangen, Tennis zu spielen?
Ich glaube, ich war 12. So genau kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern und es war, wie es halt als Kind so ist, man sucht halt irgendwie einen Sport oder die Eltern suchen einen Sport fürs Kind und man probiert verschiedene Sachen aus und ich habe früher viel geturnt und irgendwie so verschiedene Sachen ausprobiert und habe dann irgendwann festgestellt, habe es auch mit Fußball probiert und so, und habe dann aber irgendwie festgestellt, dass das alles nicht so meins ist und dann kam Tennis irgendwie auf den Zettel und da habe ich sofort gemerkt, okay, das möchte ich machen und dann bin ich dabei geblieben. Und damals war man natürlich noch Kind und hat sich dann aber halt immer in seiner Jugendmannschaft so auch ein bisschen entwickelt. Das hat einfach Spaß gemacht.
Kannst du dich dann so bewusst an die ersten Jahre oder vielleicht sogar ans erste Training irgendwie erinnern, was da genauso für dich passiert ist, wo du gleich gemerkt hast, das ist der richtige Sport für mich?
Nee, gar nicht mehr leider. Das ist voll schade. Also ich würde mich tatsächlich sehr gerne dran erinnern, aber ich sag mal so, ich bin prinzipiell eher die Sprinterin als die Langstreckenläuferin, deswegen kam mir das schon auch entgegen. Mhm. Und ich glaube, da gab es so einen Einstiegskurs oder sowas, wo man halt mal so einen Schnupperkurs, wie das so heißt, wo man so mitmachen konnte. Und dann gab es so ein Sommercamp auch quasi, wo man eine Woche halt den ganzen Tag in den Sommerferien auf dem Tennisplatz steht mit lauter anderen Kindern. Da hat es, glaube ich, dann so Klick gemacht, dass ich gemerkt habe, auch so die ganze Zeit an der Natur zu sein und einen Ball und so. Aber so genau datieren kann ich es dir jetzt nicht quasi.
Okay, wenn du nicht genau deinen spielerischen Einstieg erzählen kannst, dann vielleicht kannst du was zu deinem ersten Verein doch nochmal sagen. Wie hast du den denn gefunden? Also ist das dann der gewesen, der quasi direkt um die Ecke bei euch war oder haben da deine Eltern irgendwie den perfekten Verein ausgesucht, um irgendwie ja, dich für Tennis auch richtig gut begeistern zu können? Weißt du das noch?
Also um die Ecke ist er nicht tatsächlich, also ich musste aber so 20 Minuten mit dem Fahrrad fahren und ich glaube, meine Eltern haben den empfohlen bekommen von einem Freund und dann, ich kannte da auch tatsächlich keiner, normalerweise ist es ja so, dass man da irgendwie mit Freunden hingeht oder Freunde schon da sind und man dann hingeht und ich habe dann aber meine Freundinnen auch mitgenommen, also ich glaube, wir haben das zu dritt, haben wir das auch angefangen. Und ich bin dann aber quasi dabei geblieben, weil ich so viel Spaß hatte und die anderen haben es dann ein bisschen unregelmäßiger gemacht. Also wir haben am Anfang haben wir dann immer zu dritt auch Training gehabt und ich mochte unseren Trainer sehr gerne, weil der irgendwie so sehr lustig und irgendwie sehr gut mit uns Kindern umgehen konnte. Und dann bin ich dabei geblieben. Was natürlich immer so ein bisschen ist, dieses, wenn man in der Stadt wohnt, also ich wohne jetzt in München in der Stadt und habe in Frankfurt auch in der Stadt gewohnt, dass man halt immer diese Fahrerei hat. Ich bin dann halt immer mit dem Fahrrad gefahren, aber es ist dann schon immer ein bisschen mühsam gewesen, so nach der Schule oder sonst irgendwas dann da noch rauszufahren und sich da zu motivieren. Aber ich hatte so viel Spaß dran, dass ich dann dabei geblieben bin und dann irgendwann auch mit der Zeit und mit dem Alter auch irgendwie diese Camps zum Beispiel dann selber mitgeleitet habe oder da halt sozusagen als Betreuerin mit agiert habe und mich da irgendwie dann so wohl gefühlt habe, dass ich gedacht habe, ich weiß nicht, es ist ja immer so bei so einem Verein, man muss sich irgendwie zu Hause fühlen, wenn es jetzt nicht zu pathetisch klingt. Und dieses Gefühl kommt ja dann erst mit der Zeit.
Ja, und, je länger man bei so einem Verein ist, desto mehr wächst einem das ja auch ins Herz. Und du hast ja gerade schon jetzt erzählt, dann hast du auch bei diesen Jugendcamps auch irgendwie was mitorganisiert. Weißt du, in welchem Alter du ungefähr auch angefangen hast, quasi auch, ich würde mal sagen, das dich ehrenamtlich zu engagieren?
Ich glaube, da war ich so 16, 17 oder sowas. Mhm. Genau, und da waren halt dann viele so kleinere Kiddies auch, so von 6 bis 10 oder sowas, wo man dann halt mit denen quasi trainiert hat und morgens, es ging immer von 10 bis 17 Uhr, glaube ich, mit Mittagessen quasi. Und da nebendran ist direkt ein Fußballplatz gewesen, wo man dann sich morgens halt warm gemacht hat, Sport gemacht hat, dann hat man irgendwie, keine Ahnung, Wer hat Angst vorm schwarzen Mann noch ein bisschen gespielt und dann wurde es halt in verschiedenen Sachen, Kursen aufgeteilt fürs Tennisspielen von klein bis groß und ich mochte immer dieses Gefühl, den ganzen Tag auf dem Tennisplatz zu sein, das mochte ich irgendwie schon immer gerne.
Warst du denn da damals mehr, sagen wir mal, organisatorisch tätig oder hast du auch wirklich den Kindern Training gegeben?
Ich habe schon auch, Betreuung sozusagen ein bisschen abseits des Platzes gab es halt immer, wurde ein bisschen aufgeteilt, wer jetzt auf dem Platz steht und wer jetzt sozusagen auf dem Gras die Kiddies bewacht. Ich habe da schon auch auf dem Platz ein bisschen Training gegeben, aber nicht, dass ich jetzt da besonders qualifiziert wäre, sondern halt einfach quasi anspielen und dann haben die halt so Spielchen gespielt. Also ich habe jetzt nicht gesagt, hier dreh mal dein Handgelenk ein bisschen mehr nach außen oder dein Griff ist falsch oder sowas. So leicht, weit hat es dann leider doch nicht gereicht, dafür gab es dann die anderen.
Genau, das wäre jetzt nämlich meine Frage. Wie gut hat sich denn so dein Tennis-Skill in der Jugend entwickelt? Also ging es irgendwie hoch hinaus, dass du bei, keine Ahnung, irgendwelchen Meisterschaften mitgespielt hast oder bei Mädenspielen immer an 1 gesetzt warst? Oder war das eher so ein bisschen mitgeschwommen, weil du ja anscheinend offensichtlich richtig Bock hattest, Tennis zu spielen?
Ich glaube, es war leider mehr mitgeschwommen. Ich hätte mir gewünscht, dass es anders wäre, aber wir hatten schon eine relativ feste Mannschaft auch, also wo klar war, wer sozusagen 1-2 auch sind und hatten dann auch noch eine ganz junge, die aus dem kleineren Nachwuchs quasi von der U14 mit hochgekommen ist und die halt alles irgendwie geschlagen hat und ich glaube, der Wille war da, Talent vielleicht nicht unbedingt. Und ich glaube, was immer auch ganz, was man jetzt im Nachhinein vielleicht auch immer ein bisschen merkt, ist halt auch die psychische oder physische Stärke, die man vom Kopf her auch braucht. Also ich bin da eher mitgeschwommen. Ich habe schon auch Bezirksmeisterschaften gespielt oder sowas, aber jetzt halt nicht ohne besonders große Ansprüche dann zu haben. Mein größter Erfolg war, dass ich dann immer dieses T-Shirt, wo Bezirksmeisterschaft, was auch immer, 2008 drauf stand, haben konnte. Es war leider nicht so, dass ich hätte sehr gerne, glaube ich, mehr angegriffen und mehr draus gemacht, aber irgendwie hat sich das nie so ergeben. Ich glaube aber auch, dass man bei sowas vielleicht früher anfangen muss und dass man dann vielleicht auch einen Förderer braucht. Mhm. Also, dass man dann in dem Verein ist, wo einer sagt, okay, dich pushen wir jetzt bis zum Limit. Aber ist halt die Frage, wenn du mit 12, 13 anfängst, ob es dann noch reicht, wenn du, sag ich mal, nicht von Beginn an mit dem größten Talent gesegnet bist.
Hast du denn trotzdem probiert, das ja vielleicht mangelnde Talent durch mehr Training auszugleichen? Also weißt du noch, gerade in diesen Sommerferien, wie viele Stunden du am Tag auf dem Platz standest oder wie viele Tage du in der Woche irgendwie immer da warst?
Also ich habe schon so, es gab eine Zeit, da habe ich halt Damen dann irgendwann gespielt und U18. Das heißt, wir hatten samstags und sonntags jeweils um 9 Uhr ein Spiel. Und dann haben wir einmal 2 Stunden Training gehabt und dann hast du meistens 1 bis 2 Mal noch 2 Stunden mit jemand anders gespielt. So ungefähr, würde ich jetzt behaupten.
Okay, also dann schon recht knallhart durchgezogen und recht viel gespielt, wie man das dann so in der Zeit auch machen kann, weil man so viel Zeit auch übrig hat.
Ja, klar, wenn du halt nach der Schule hast du natürlich immer hinten raus sehr, sehr viel Zeit und kannst es dann machen. Und ja, ich glaube, du musst dann halt immer ein bisschen, irgendwann kommt dann natürlich, sage ich mal, auch die Partys und so, die Entscheidung dazu, wo du dann ein bisschen schwächer wirst. Und wenn du dann halt quasi nur, also es waren halt meine Teamkolleginnen, aber wir haben uns jetzt außerhalb, haben wir jetzt nichts, waren jetzt nicht meine Freundinnen, um das so, wenn man das so ausdrücken kann. Und dadurch fehlt, glaube ich, auch nochmal so ein bisschen so ein Push-Effekt quasi. Dass man halt nicht sagt, man hat die eine, mit der macht man das zusammen, oder man sagt, komm, wir fahren jetzt mal kurz nach der Schule noch hin. Das hat so ein bisschen gefehlt, glaube ich.
Also quasi dieses Hochschaukeln, was man manchmal so hat, wenn man wirklich mit jemandem auf dem ungefähr gleichen Leistungsniveau ist und man sich die ganze Zeit immer stückchenweise gemeinsam verbessert, das hat quasi bei dir nicht so stattgefunden.
Genau, ich hatte dann aber einen Freund auf dem Tennisplatz quasi und der war sehr, sehr gut und auch sehr ambitioniert und der hat mich dann so ein bisschen quasi mitgenommen und hat mich dann so ein bisschen trainiert, so off the record quasi. Und mit dem habe ich dann immer ein bisschen gespielt und gemerkt, mir fehlt doch noch einiges, aber das hat dann immer ganz viel Spaß gemacht.
Wie lange bist du denn dann deinem ersten Verein treu geblieben? Also bist du da irgendwann ausgetreten, wie das hier schon ganz viele erzählt haben, als es dann irgendwie mit dem Studium losging? Oder bist du da auch noch irgendwie länger mit dabei geblieben oder hast vielleicht sogar irgendwann gewechselt?
Nee, ich habe auch den klassischen Weg gewählt, dadurch, dass ich die Stadt verlassen habe, also nach dem Abi, bin ich dann auch ausgetreten, weil es klar war, ich bleibe nicht in Frankfurt. Und war dann erst noch kurz im Ausland und bin dann nach Freiburg gezogen fürs Studium. Und habe dann da länger gebraucht, um überhaupt wieder mich zu motivieren auf Tennis oder mir ja, meinen Arsch hochzukriegen und mich um einen Verein zu bemühen. Und das habe ich dann auch gemacht, aber das war relativ spät. Ich glaube, na, 2 Jahre nachdem ich da war. Also ich habe dann quasi 3 Jahre gar nicht gespielt. Und dann habe ich aber leider irgendwie einen Verein gefunden, in dem es, was wir vorhin gesprochen haben, gar nicht so geklickt hat. Ich kann dir noch nicht mal mehr den Namen sagen, wie der hieß. Wo ich dann auch angefangen habe, mit denen zu spielen. Aber die waren schon, es war eine Damenmannschaft dann natürlich auch, und die waren aber schon so eingespielt, dass die irgendwie aus der U14 genauso mit den 6, 7 Leuten hochgezogen haben, also alle U-Mannschaften und dann Damenmannschaften durchgespielt haben, und dass da eigentlich gar kein Platz so für mich war und die auch alle viel weiter, also ja, oder schon erwachsener waren, als ich es mit in meinem Studium war. Die haben alle schon über Kinder nachgedacht oder hatten schon welche, und es waren halt viel zu. Ich würde zu dem Zeitpunkt hätte ich gesagt, es waren halt Erwachsene und ich war es noch nicht. Und es gab halt auch keinen Trainer, weil der irgendwie nicht konnte oder sonst irgendwas. Das heißt, ich ohne 3 Jahre einen Tennisschläger in der Hand gehabt, stand dann da und habe dann mit denen so ein bisschen gespielt, aber ohne Training. Und da merkte man dann doch, wie wichtig Training ist. Und gerade wenn man wieder einsteigt, einfach um nochmal die Basics sich zu erinnern. Und einfach noch mal ein bisschen so zu rekapitulieren, was man beim Tennis spielen sollte, damit man vielleicht ein bisschen erfolgreich ist. Und da habe ich dann auch ab und zu mal so ein Doppel bei einem Mädenspiel gespielt, aber das war irgendwie sehr frustrierend und überhaupt nicht, hat mir überhaupt nicht getaugt, und das habe ich dann auch wieder gelassen.
Du hast es dann gelassen. Wie lange hast du das Freiburg-Experiment quasi durchgezogen, dort Tennis zu spielen?
Ich glaube, ich habe eine Saison gespielt.
Okay, also
Also,
wirklich ganz, ganz
und
kurz.
ja, genau, in der nächsten Saison war ich dann, glaube ich, noch gemeldet, und dann gab es aber wieder das mit dem Trainer, und da habe ich gesagt, ja, okay, Freunde, lasst mich da mal raus. Das funktioniert irgendwie so nicht. Und dann bin ich, war ich dann auch so, kurz danach war ich dann auch fertig mit dem Studium und war klar, okay, es lohnt sich jetzt auch nicht mehr, einen neuen Verein zu suchen, weil ich werde die Stadt verlassen. Und dann ist es wieder so ein bisschen auf Eis gelegt worden quasi.
Also das wäre, glaube ich, was Neues hier im Podcast, dass du quasi zwei längere Pausen gemacht hast.
Ja, spricht nicht für mich.
Na, immerhin hast du es einmal zwischendurch versucht, weil wo du schon von meintest, ja, du hast recht lange, irgendwie 3 Jahre gebraucht, um dir dann irgendwie einen Verein zu suchen. Ich finde, das, was ich hier bisher gehört habe, ist das eine sehr, sehr schnelle Zeit. Also das ist nicht so, wo ich sage, okay, die hat lange gebraucht, sondern die war sehr, sehr schnell dabei, sich einen neuen Verein zu suchen.
Ja,
Ja, denn
gut.
also bei den meisten steht das gefühlt und auch bei mir immer jedes Jahr auf der Liste. Also nachdem ich halt mit dem Tennis das erste Mal aufgehört habe, und das hat sich dann so 10 Jahre so ja vorgeschoben. Immer wieder, okay, jetzt fängst du bald wieder an, jetzt fängst du bald wieder an. Und da habe ich letztens erst wieder quasi den letzten, ja, den letzten Stein gefunden, der die Sache ins Rollen gebracht hat. Denn das war das Australian Open Finale 2017, als Federer gegen Nadal nach Jahren mal wieder ein Grand Slam Finale gewinnen konnte und allgemein wieder einen Grand Slam Titel holen konnte. Und das war so, wo ich dachte, boah, ich fühle mich quasi, weil ich noch mit einem Freund das verfolgt hatte, den aus der ersten Episode. Wir fühlten uns quasi wieder wie damals, irgendwie ganz tennis-euphorisiert, die alten Leute in Anführungsstrichen von früher spielen wieder und jetzt müssen wir wieder anfangen. Und das war irgendwie nach 10 Jahren, dass wir uns endlich mal so durchgerungen hatten.
Ja, das ist geil. Ja, das ist natürlich auch eine schöne Geschichte, wenn man sowas hat. Ja, ich glaube schon, dass man es halt irgendwie vermisst und dann ist halt die Frage, okay, wie schnell kommt dieser Stein tatsächlich oder dieser Anstoß, den Arsch wieder hochzubekommen? Und dann ist natürlich aber auch die andere Frage, okay, wie gut funktioniert es dann mit dem Verein, wo du dann hingehst? Also macht es total schnell Zoom, um das jetzt mal zu romantisieren, oder bist du dann wieder frustriert, weil das dir nicht taugt? Kriegst du dann direkt, versuchst du es dann direkt weiter oder wartest du dann wieder? Also das ist ja immer so ein Zusammenspiel aus vielen Faktoren. Dadurch, dass ich halt auch beruflich sehr viel mit Tennis zu tun habe, ist natürlich die Präsenz sehr groß und dann auch die Lust natürlich. Klar. Also wie du sagst, wenn man Tennis schaut, dann hat man schon irgendwie so, merkt man schon, oh, das ist so ein geiler Sport, ich will auch unbedingt jetzt wieder auf den Platz.
Und, deswegen, wie lange hat es denn dann gedauert, dass du nach Freiburg dich dann, ich vermute fast, für den Verein entschieden hast, den du jetzt hast, oder kam nochmal eine andere Zwischenstation?
Nee, genau, das war dann der Übergang. Ich bin dann, ich glaube, es waren 3 Jahre, hat es dann wieder gedauert quasi, bis ich 3 oder 4 Jahre, ich glaube 2016 bin ich da eingestiegen, aber ich wollte gar nicht einsteigen. Ich glaube, das ist auch wieder so die klassische Geschichte, die viele schon erzählt haben. Mir ging es mehr darum, dass ich einfach mal wieder Tennis spielen wollte und es war gar nicht mit Ambitionen, okay, ich spiele jetzt irgendwie in einem Team oder sonst irgendwas, sondern einfach, ich habe Bock mal wieder ein bisschen Tennis zu trainieren auch. Und fand für mich so, okay, wenn du jetzt wieder anfängst oder du musst mal anfangen, wieder Sport zu machen, und da ist einfach Tennis das, was der mir am meisten Spaß macht. Und ich habe damals bei ProSieben gearbeitet, bei RAN in Unterföhring, und bin immer mit dem Bus an dem Verein vorbeigefahren und da hängt so ein ganz großes Schild, Tennistraining hier anrufen. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, habe schon irgendwie so 3 Jahre gefühlt drüber nachgedacht, anrufen, und mein Allerwertesten nicht hochbekommen. Und dann habe ich gesagt, nee, jetzt machst du es mal. Und dann habe ich halt da angerufen und habe gesagt, ja, ich würde gerne Training machen. Und dann habe ich angefangen, da Einzeltraining zu machen tatsächlich. Also montags immer 1 Stunde zu trainieren, ganz ohne, dass ich jetzt im Verein war oder sonst irgendwas, sondern einfach nur, um ein bisschen wieder in Bewegungsablauf reinzubekommen. Und ich glaube, das haben schon viele erzählt, das verselbstständigt sich ja dann irgendwann so mit der Zeit, dass...
Ja, ich wollte gerade dazwischen fragen, das mit dem Verselbstständigen, wie viel trainierst du denn jetzt, oder wie oft stehst du denn jetzt auf dem Platz? Also wie sehr hat sich das dann inzwischen bei dir gesteigert?
Oh, das war schon krass. Also das erste, die erste Saison, wo ich dann quasi auch gemeldet war wieder, da habe ich, glaube ich, 3 bis 4 Mal die Woche so gespielt, plus dann das Maidenspiel. Also wir haben dann mittwochs immer Training gehabt, 2 Stunden Damen. Dann habe ich meistens noch 1 Stunde extra Einzeltraining gemacht und dann meistens noch mit einer Kollegin 2 Stunden gespielt irgendwann an einem anderen Tag, wenn nicht sogar noch zusätzlich. Also wenn mich das dann packt, dann packt es mich richtig und dann bin ich aber auch, dann wohne ich auf dem Tennisplatz so.
Das ist sehr cool.
Das ist eigentlich der Ansatz.
Das ist sehr cool. Eine Frage habe ich noch zu dem, was du gerade gesagt hast, und zwar dieses Schild Tennistraining hier anrufen. Kann ich mir das vom Stil so modern vorstellen wie die Website, oder ist das...
Ja.
Okay.
Also es ist auch ein Schild, es ist einfach so wie so ein Zaun, wo es draufsteht quasi.
Okay.
Also der Tenniszaun von außen.
Okay. Und vom Stil, ich vielleicht muss mir mal ein Foto schicken, damit ich mal mir angucken kann, ob das, also in meinem Kopf ist ein sehr, sehr klares Bild, wie, ich will nicht sagen, wie charmant das aussieht. Ich drücke es mal so aus.
Ich möchte aber anmerken, es ist tatsächlich alles sehr neu gemacht mittlerweile und es sieht tatsächlich sehr, also es ist nicht so rancy, wie man jetzt vielleicht denken könnte, aber es ist tatsächlich eine sehr schöne Anlage mittlerweile und man kann sich da wirklich wohlfühlen.
Wenn ich mal in München bin, dann komme ich vorbei.
Ja, und wenn ich mal wieder auf dem Platz darf, schicke ich dir mal ein Foto.
Sehr super. Okay, dann würde ich mal sagen, genau, du hast wieder angefangen und dann kamen ja auch die Medienspiele wieder dazu und da musst du mal sagen, wie lief es denn so die letzten Jahre mit dem Wiedereinstieg? Also so für dich hast du quasi deine Ziele erreicht, bist du quasi mit dem Aufstieg in die LK22 zufrieden, kommt da noch mehr? Wie ist denn da gerade so dein Stand und dein Blick auf, sagen wir mal, deine Entwicklung, die du jetzt mit deiner, sagen wir mal, dritten Karrierestufe genommen hast?
Ja, also mein Einstieg lief sehr gut. Ich bin in der ersten Saison ungeschlagen erstmal rausgegangen. Hat mich schon sehr zufriedengestellt. Also ich habe ein Doppel habe ich verloren insgesamt, aber sonst ich habe alle Einzel und die restlichen Doppel habe ich auch alle gewonnen. Oder ich mit meiner jeweiligen Partnerin.
Außer beim Verlieren, da war dann natürlich die Mitspielerin schuld, dass das verloren wurde.
Ja. Genau, nee, da hatten wir einfach einen schlechten Tag. Muss man auch dazu sagen, es waren irgendwie 38 Grad der prallen Sonne ohne Schatten. Das kam nicht ganz so gut. Ich bin auch ein Wettkampftyp. Das habe ich dann immer wieder gemerkt. Also ich bin dann auch auf dem Platz ein bisschen eine andere als so im normalen Leben. Ich weiß noch, früher in den, ich schweife etwas ab, aber egal. Okay. In den Jugendjahren habe ich meine Freundin mal auf dem Platz besucht bei einem Spiel und habe mich irgendwann entgeistert angeguckt und gesagt, wer bist du? Was ist mit dir passiert? Und weil ich halt wirklich, also ich bin ganz gerne, ich schreie mich ganz gerne selber an und werde sehr wütend und so. Und das möchte man vielleicht nicht unbedingt meinen, wenn man mich so im Alltag lebt. Und so war es da halt auch wieder. Also ich habe dann mit den Damen halt angefangen zu trainieren, weil da waren halt zwei, als ich mal Einzeltraining hatte und dann hat er mir die vorgestellt und dann haben wir uns nett unterhalten und dann hat er gesagt, ja, komm doch mal zum Damentraining, wie das dann halt so läuft. Und dann hieß es auf einmal, ja, du bist jetzt für nächste Saison gemeldet. Und ich war so, was genau bin ich? Und ich so, ja, okay, dann machen wir das halt mal. Und dann habe ich aber auch relativ schnell den Anschluss zu den Mädels gefunden und wir haben halt echt viel trainiert und viel Spaß gehabt und was mir halt wichtig ist, auch so diese Gemeinschaft, was ich in Freiburg ja gar nicht hatte, dass du halt auch so einen neuen Kreis dir aufbaust und dass du irgendwie Mädels hast, mit denen du dich gut verstehst und mit denen du Spaß haben kannst. Und ich habe da gleich Geschwisterpaar kennengelernt, mit denen ich mich irgendwie dann danach hingesetzt habe und wir haben Aperol Spritz getrunken und uns irgendwie 4 Stunden unterhalten und da hatte man halt gleich so ein richtiges Gefühl und das merkt man, finde ich, dann auch bei solchen Medenspielen dann einfach, dass man halt so, ich mag diese Teameinheit, dass du für den anderen mitfieberst, dass du den anderen pusht und dass du aber auch von außen so den Push bekommst. Und was ich so gemerkt habe, ist, dass für mich selber der Kopf das Entscheidende ist. Also ich habe ganz viele von diesen Spielen dann in diesem, Entschuldigung, beschissenen Champions Tiebreak gespielt und habe die dann gewonnen, aber es war immer so ein purer Kampf gegen einen selber und gar nicht gegen den Gegner und dass ich halt einfach, ich habe so eine krasse mentale Stärke irgendwie entwickelt. Das klingt jetzt total arrogant, ist aber gar nicht so gemeint, aber ich wusste irgendwie so, nee, das wirst du nicht verlieren, das gewinnst du. Und das gibt einem natürlich super viel Selbstvertrauen, wenn man dann irgendwie sagt, okay, guck mal hier, ich habe jetzt meine erste Saison gespielt, wenn auch wirklich auf unterstem Niveau, aber ist ja dann in dem Fall wurscht und habe irgendwie alles gewonnen. Und bin dann halt irgendwie auch mal von Position, was war ich zu dem Zeitpunkt, 16 theoretisch, nach bald dabei 6 oder sowas gespielt, bin ich dann irgendwie die 3 geworden. Was jetzt nicht unbedingt für unsere Leistungsklassen vereinspricht, aber
Aber ohne Witz, also genau das habe ich mir hier nämlich aufgeschrieben, eine Sache, die mir aufgefallen ist, als ich mir dein Spielerprofil mal angeschaut habe, da steht genau das drauf, 3 Match-Tie-Breaks im Einzel 2018 und 2019 und alle gewonnen. Also das ist eine Sache, die ist mir sofort aufgefallen, weil das eine sehr, sehr untypische Statistik ist und vor allem, weil ich von den meisten hier auch quasi höre, dass das oft das Problem, die mentale Schwäche ist und bei dir so die erste Person ist, wo ich mal so höre, dass Leute auch sagen, nee, ich bin eigentlich da irgendwie ganz gefestigt und ich glaube, du hattest auch 1-2 Matches dabei, wo auch so ein 11-9 irgendwie so mit dabei war, Match-Tiebreak, das spricht auch wirklich dafür, dass du da eine gewisse Stärke hast, das irgendwie dann durchzuziehen.
Ja, also das war tatsächlich, man kann sich ja auch manchmal auch selber beeindrucken, ne? Also in dem Moment, also es hat immer früher habe ich mir immer in Jugendspielen habe ich mir gesagt, denk von Punkt zu Punkt, das hat einem ja immer so eingetreten. Das hat natürlich nie funktioniert, weil man irgendwie so, also oder ich als Kind nicht so diese Stärke hatte und ich habe irgendwann dann einfach angefangen zu sagen, okay, nein, du verlierst dieses Ding nicht. Und auch wenn du jetzt gerade Matchball gegen dich hast, du gibst das nicht auf. Und das hat erstaunlicherweise gut funktioniert. Ich meine, das ist natürlich auch immer die Frage, was die Gegnerin auf der anderen Seite mental sozusagen macht. Aber ja, das war schon, oder es ist schon gut gewesen so. Es hat mir dann auch, danach ist natürlich der Jubel viel größer, wenn du so ein enges Match hast und du hast irgendwie zwei Matchbälle abgewiesen, dann bist du halt nochmal euphorischer, als wenn du es halt, sag ich mal, easy runterspielst. Auch wenn das auch mal ganz schön ist.
Und dann höre ich das richtig raus, dass man dir auch dann wirklich von außen auch ansieht, dass du dich selbst pushst und irgendwie auch dann nach vorne bringst und auch zu dir quasi sprichst und sagst, okay, das Ding hier ziehst du noch und das Ding gewinnst du.
Ja, ich bin da so, also ich gehe da schon so viel mit mir selber in das Gespräch und brauche ich eine Person so an der Seitenlinie. Ich spiele auch lustigerweise, das ist auch sehr untypisch, glaube ich, ich spiele auch voll gerne auf dem Einser, weil ich die Aufmerksamkeit so ein bisschen auch genieße und ich brauche immer so eine Person, die ich angucken kann, die mir sozusagen so den Push nochmal gibt, die sagt so, komm jetzt, du machst es. Dadurch ist das irgendwie, macht, ja, also es hab das schon, dieses mentale Ding, dass ich mich auch über mich selber ärgere, aber genauso mich auch selber dann irgendwie motiviere wieder. Weil ich finde, man merkt es immer wieder mehr, dass man halt einfach, man spielt viel mehr gegen sich selbst als gegen den Gegenüber.
Und ich merke auch schon, wärst du Profi geworden, dann wärst du auch einer der Menschen, der die ganze Zeit auf die Tribüne irgendwie Blick zum Trainer suchen würde, damit man jemanden hat, an dem man sich dann irgendwie in irgendeiner Form aufreiben kann, entweder sich ärgern
Ja.
kann oder sich irgendwie pushen kann.
Ja, genau. Also ich bin jetzt niemand, beschimpfe jetzt nicht, will jetzt nicht meinen Trainer beschimpfen, glaube ich, sondern es geht immer nur um mich selber quasi. Also das ist ja immer das Schlimmste, wenn du genau weißt, was du für einen Fehler gemacht hast, dann ärgerst du dich viel mehr darüber. Aber ja, genau. Also ich brauche immer diesen und ich finde es auch immer, ich habe jetzt auch ganz viele, tatsächlich viele Freunde sind einfach zu den Spielen gekommen und sind da einfach rausgefahren, haben sich da hingesetzt, ein Bierchen getrunken und zugeschaut. Und das gibt mir halt auch eine Motivation. Also auch wenn es, wie gesagt, niedrigstes Niveau ist, aber es macht einfach Spaß, dann auch den Leuten zu zeigen, okay, guck mal, hier, so spiele ich Tennis oder zu sagen, die Leute kommen, um dich zu unterstützen. Denen willst du dann natürlich auch was zeigen, so.
Das ist echt spannend zu hören, weil ich überlege auch gerade, wie ich mit Publikum umgehen würde, was ich kenne. Das habe ich gerade gar nicht. Also gerade wenn es dann so externes Publikum ist, was jetzt nicht aus dem eigenen Tennisverein oder so ist, da wüsste ich gar nicht genau, wie ich damit umzugehen habe. Ob ich da irgendwie gut mit klarkomme oder ob mich das immer motiviert oder eher hemmt. Das ist ja so, das muss ich mal irgendwie mal auch mal versuchen, dass ich vielleicht mal meine Frau oder so überzeuge, dass sie sich mal ein Tennisspiel von mir anschaut, wenn es um irgendwas geht und dann ich mal ja analysiere, ob das mir eher gut oder schlecht tut.
Ja, das ist tatsächlich spannend. Also ich finde es total cool, weil, wie gesagt, es gibt halt einfach auch ein gutes Push, dass die Leute kommen und sich's anschauen. Und man will den Leuten halt dann auch ein bisschen was zeigen. Ich meine, man darf natürlich dann nicht verleitet sein, immer sozusagen zu versuchen, genau die Linie zu treffen, weil man halt irgendwie denkt, man spielt hier Australian Open oder French Open. Aber mir hat's immer geholfen.
Jetzt haben wir so ein bisschen über deine, sagen wir mal, Stärke und geredet und was dir irgendwie gut tut auf dem Platz. Was tut dir denn schlecht oder was ist denn so deine Schwäche, wenn ich jetzt gegen dich spielen würde? Wie sollte ich dich denn ja irgendwie angehen? Gibt es da irgendwie so technische Unzulänglichkeiten, die ich ganz gut bei dir ausnutzen kann? Oder willst du uns das vielleicht gar nicht verraten, weil du Angst hast, dass zukünftige Gegnerinnen sich das anhören?
Ach, gute Frage. Nee, ich glaube, es hört sich keiner an, von daher ist es nicht so schlimm. Ja, also ich glaube, man. Ach, puh, weiß ich gar nicht, wo meine. Also ich glaube.
Ich frage mal anders, wenn das okay ist. Und zwar
Ja.
würde ich mal fragen, was wäre denn das Erste, was du bei dir jetzt am liebsten trainieren würdest, wo du sagst, okay, das möchtest du auf jeden Fall nochmal verbessern, da bist du noch nicht so ganz zufrieden oder hast noch nicht das Niveau, was du eigentlich gerne hättest?
Also prinzipiell erstmal alles. Ich habe bei allem noch nicht das Niveau, was ich gerne hätte, aber ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber bei mir wechselt das auch immer, was man so von Saison zu Saison an Stärken und Schwächen hat. Also prinzipiell habe ich eine sehr starke und ich möchte nochmal für alle Zuhörerinnen und Hörer darauf hinwirken, ich weiß schon, auf welchem Niveau ich mich bewege, also aber ich habe eine sehr starke Vorhand. Also schon auf jeden Fall meine Stärke. Ich hatte auch tatsächlich vor 2 Jahren eine Zeit, wo ich eine sehr starke Rückhand gleichzeitig noch hatte. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, wenn du so eine Rückhand auf einmal, weil man es nicht gewohnt ist, oder ich war es nicht gewohnt. Ja, Aufschlag ist, glaube ich, am Ende das große Thema. Ich bin nicht so besonders, ich kann nicht so gut Aufschlag. Also ich kriege ihn schon rein und so, aber der kommt nicht besonders hart und der kommt auch nicht besonders gefährlich. Ich glaube, ich habe in meiner ganzen Karriere bisher einen Ass geschlagen. Spricht nicht unbedingt für mich. Also das wäre sowas, das nervt mich ein bisschen. Mhm. Und dieses klassische Damenproblem, tut mir leid für alle Damen da draußen, ich verzweifle an Schmetterbällen im Spiel. Mhm. Im Training hau ich die weg, da gibt's gar nichts, aber im Spiel versagen mir reihenweise die Nerven bei diesen Schmetterbällen und das ist das, was mich am meisten ärgert, weil es so einfach ist.
Das sind eigentlich die Punkte, die du machen musst, genau, ja, ist quasi.
Ja, genau.
Ja. Weiß nicht, also noch einfacher als der Elfmeter beim Fußball, den man da irgendwie verwandeln muss und dann plötzlich geht das Ding ins Aus oder ins Netz und man fragt sich, wie kann das eigentlich passieren, dass ich, wenn ich einen Meter vom Netz stehe, der Ball irgendwie im Netz landet beim Schmetterball.
Genau, und es ist halt auch sowas, wenn man sich so ein Damenmatch auf professionellem Ebene anschaut, denkt man sich so, Euda, du hast den nicht gerade ins Netz geschlagen und dann stehst du selber da und denkst dir so, Mai, wie doof bist du eigentlich? Und das sind so, die sind so diese ärgerlichen Punkte und da so eine Stabilität und eine Konstanz reinzubringen, das würde ich mir, glaube ich, wünschen.
Okay.
Und ich glaube, am Ende kann man mich einfach schlagen, indem man mich halt übers Feld jagt. Also die Variation macht's, glaube ich.
An Sprintfähigkeit verloren, weil die hast du ja vorhin noch gelobt, dass du eher Sprinterin als Ausdauerläuferin bist.
Naja, ich hab schon eine, ja, das kriege ich schon hin, aber ich glaube so auf die Dauer, wenn du das, also dass dann diese Konstanz nicht da ist, wenn du jetzt, sage ich mal, schon 14 Bälle links, rechts geschickt wurdest, dass du es dann noch schaffst, diesen Ball wieder reinzukriegen. So. Hm. Also ich glaube, irgendwann kommt dann der leichte Fehler oder der erzwungene Fehler und das kann man mit mir, glaube ich, ganz gut machen. Ich habe zum Beispiel aber auch sehr viel Spaß am Netz zu spielen. Ich spiele sehr gerne Netz.
In dem Zufolge auch sehr gerne Doppel wahrscheinlich.
Ja, Doppel mag ich auch gerne. Okay. Aber ich mag es auch gerne, vorne am Netz zu stehen im Einzel. Das macht mir eigentlich auch Spaß.
Ja. Damit kann man mich ja nach wie vor jagen, aber da sind die Geschmäcker offensichtlich.
Es gibt nichts Geileres, wenn du so einen schönen Volley hinziehst.
Ja, wenn es klappt, genau. Wenn es klappt, dann würde ich das auch schön finden. Ja, gibt es denn, um mal noch so ein bisschen in der Vergangenheit zu schwelgen, so ein Spiel des Lebens für dich, was für dich so in prägnanter Erinnerung ist, weil du da irgendwie was ganz, ganz Besonderes geschafft hast oder sagst, da hast du so knapp gewonnen, dass das für dich ja sich für immer eingeprägt hat? Kannst du da irgendwie was vorweisen, wo du sagst, okay, das ist quasi dein, weiß nicht, dein Grand Slam-Sieg, den du irgendwann mal geholt hast?
Na, also ich kann mich zum Beispiel, weil wir es vorhin auch von diesen Tiebreaks hatten, ich weiß zum Beispiel bei diesem 11-9 Tiebreak, den habe ich auch auf dem Einser gespielt und jetzt kommen wir zu dem Thema, was wir gerade hatten und ich habe den Matchball tatsächlich mit einem Rückhandvolley hin beendet, das Match. Und das war so ein Punkt, wo ich so gedacht habe, oh, das war nicht schlecht. Und dass halt auch dieses Match, diese Enge so abgerundet hat, weil, keine Ahnung, im schlimmsten Fall fällt so der Ball so auf die Netzkante und trudelt irgendwo so hin, aber es war so richtig schön beendet und es war so ein Fight über, also ich stehe auch immer ganz gerne so zwei, das sind dann immer so 2,5 Stunden Matches. Und das war so ein richtiger Fight und es war so richtig geil beendet einfach. Es hat so gepasst und es hat mir irgendwie so eine innere Befriedigung gegeben.
Klar, quasi auf dem Punkt und dann stehst du auch schon vorne da zum Gratulieren bereit.
Ja, genau. Und letzte Saison hatte ich ein Match, das habe ich verloren und das war so ein bisschen, das habe ich immer noch sehr präsent, weil mir das in so vielen Punkten irgendwie so zu denken oder mich so ein bisschen auch dann gepusht hat. Da habe ich an 1 gespielt und habe gegen eine LK 15 gespielt. Mhm. Und die hat mich beim Aufwärmen, also es lief alles ein bisschen schief, weil ich hatte einen neuen Schläger, mit dem habe ich noch nicht besonders viel getrainiert gehabt. Und beim Einschlagen hat die ganze Zeit Stops gespielt. Und das hat mich wahnsinnig gemacht und ich kann mich auch sehr gut von so äußeren Faktoren oder von Gegnerinnen, wo ich kein großer Freund bin, aus der Ruhe bringen lassen. Und die hat halt immer Stops gespielt und ich bin dann immer nach vorne gerannt und dann hat sie mich überloppt und dann dachte ich mir so, ja, okay, das hilft mir jetzt gerade beim Einspielen so relativ wenig.
Ja.
Und dann habe ich dir das irgendwann gesagt, ich so, ja, ich kann mich halt so nicht warm spielen, weil du spielst mir halt die ganze Zeit einen Stopp. Und ich so, oh, Entschuldigung, das mache ich nicht mit Absicht. Und ich war halt so, ne, du bist der LK15, natürlich machst du das mit Absicht. Also wenn du wärst nicht LK15, wenn dir das aus Versehen passieren würde, vor allen Dingen auch so schön getimte Stops, ja. Jetzt nicht irgendwie so, die dann hinterm T-Feld landen, sondern so schön nach dem Netz raustropfen. Und das hat es dann irgendwie so ein bisschen, hat mich dann so ein bisschen geärgert und dann habe ich auch den ersten Satz verloren und also auch relativ deutlich mit 2-6 und bin dann aber irgendwann sozusagen ein bisschen mehr reingekommen, okay, was macht sie eigentlich und wie kriege ich sie auch und habe dann echt hab sie dann echt am Rande der oder am Rande des Gewinns des zweiten Satzes gehabt. Ich glaube, es stand 4-4 und Breakball gegen mich, für mich. Und es war klar, okay, wenn du das jetzt, dann steht es 5-4 für dich und dann holst du dir den Satz, weil das wäre dann auch so dieses mentale, dieser mentale Moment gewesen. Und das war ein krasser Ballwechsel und ich stand rechts am Netz und sie steht vor mir quasi auch am Netz und ich muss eigentlich einfach nur den Ball links sozusagen an ihr vorbeilegen und ich haue dieses Ding ins Netz. Und das war dieser Ball, wo man nachts noch Albträume von bekommt, weil man so einfach sich so denkt, so du hast so 12 Optionen gehabt und hast die schlechteste gewählt, weil du zu viel Zeit hast, darüber nachzudenken, was machst du jetzt. Und ich hatte danach auch nochmal 2 Breakbälle, die habe ich auch nicht genutzt, also es war jetzt dann nicht der, aber irgendwie ist der mir so in Erinnerung gebracht. Und am Ende habe ich dann den Satz 4-6 verloren und damit auch das Match. Aber irgendwie habe ich gedacht, es geht auch gegen solche Spieler. Du musst halt nur in den entscheidenden Momenten zeigen. Oder in den entscheidenden Momenten. Es kommt auf die entscheidenden Momente drauf an, dass du da halt das Richtige spielst. Und das hat irgendwie einerseits mich runtergezogen, aber andererseits auch eine Motivation gegeben, wenn es irgendwie Sinn macht.
Na klar, macht das Sinn. Und die Frage wäre jetzt, wie motiviert bist du denn? Also wie hoch soll es denn bei dir noch hinausgehen? Weil ich vermute mal jetzt fast, wenn wir wieder spielen dürfen, dass LK22 nicht das ist, womit du dich abfinden möchtest unbedingt.
Mir geht es gar nicht um die Zahl. Ich habe einfach krass Bock. Also das ist so ein bisschen schade, weil letzte Saison habe ich ein bisschen weniger auch trainiert und gespielt, weil beruflich einfach sehr viel war und ich irgendwie es nicht so richtig geschafft habe. Und ich hatte mir vorgenommen, dieses Jahr will ich eigentlich wieder 3-mal die Woche auf dem Platz stehen und richtig wieder einfach Bock haben, Tennis zu spielen. Und was dann sozusagen bei den Maiden-Spielen passiert, ist ja so ein Nebeneffekt. Also ja. Die LK ist mir gar nicht so wichtig, sondern ich will einfach gute Spiele zeigen und bestenfalls auch viele gewinnen und einfach eine geile Zeit auf dem Platz haben.
Okay, dann schauen wir mal, wo dich diese Einstellung hinführt. Das ist ja nicht unbedingt das Schlechteste, wenn man unbekümmert und frei aufspielt und dann nebenbei irgendwie noch, ja, man merkt, okay, man kann sogar recht starke Leute besiegen und dann ist auch die eigene Einstufung auch völlig egal, weil ich glaube, wenn du die mit der 15 besiegt hättest, dann wäre dir völlig egal, wo du danach irgendwie gelandet wärst. Hauptsache, du hast halt diesen Erfolg mal gehabt und jetzt hast gezeigt, okay, du kannst es auch mit solchen Leuten aufnehmen.
Ja, genau.
Okay. Ja gut, mit welchen Leuten du es wahrscheinlich und wir beide es nicht aufnehmen können, sind die, mit denen du hin und wieder in deinem Job zu tun hast. Und bevor ich jetzt versuche zu erklären, was du machst, da kann ich eigentlich nur scheitern. Sag du doch mal, was du so jobmäßig machst und wie groß denn der Tennissport da eine Rolle spielt.
Also ich bin Sportjournalistin, Online-Redakteurin und bin jetzt bei Eurosport seit ein bisschen mehr als einem Jahr. Und für eurosport.de quasi im Dienst und habe dementsprechend sehr viel mit Tennis zu tun, weil wir ja bis auf Wimbledon alle Grand-Slam-Turniere bei uns haben und dementsprechend sehr viel Tennis zeigen und das auch auf der Homepage abbilden und sehr viel Videos natürlich machen und so. Deswegen ist da der Kontakt sehr groß. Ich war davor 2 Jahre bei sportdeutschland.tv, das ist die Livestream-Plattform vom Deutschen Olympischen Sportbund. Und war da Content-Managerin und habe dort sehr viele Berührungspunkte mit der Tennis-Bundesliga gehabt, weil wir die auf der Plattform live gestreamt haben und dementsprechend sozusagen mal auch die Seite kennengelernt habe. Und davor war ich bei ran.de als Redakteurin und Volontärin und habe dort auch sehr viel mit Tennis zu tun gehabt, weil wir damals den Fed Cup und Davis Cup gezeigt haben bei ran. Und ich dafür dann auch natürlich einiges zu tun hatte oder auch die BMW Open eben. Deswegen, ja, ich habe sehr viel mit Tennis zu tun, schon immer.
Ja, ich würde sagen, quasi seit deinem Berufsstart eigentlich immer hat sich das ja mit dem Tennis weiter durchgezogen.
Genau, ja.
Und da ist jetzt so die erste Frage, die mir dann ja, quasi sofort in den Kopf gekommen ist. Okay, wenn du jetzt bei Eurosport arbeitest, hast du doch mit den ja, Eurosport-Tennisgrößen wie Kommentator Matthias Stach oder auch Experte Boris Becker schon zu tun gehabt? Oder ist das dann irgendwie noch zu weit weg von dem, was du als Person machst, die da hauptsächlich auch auf eurosport.de irgendwie zuständig ist, wenn ich das richtig verstanden habe?
Genau, also ich bin eine von den Redakteuren, also wir sind ja ein Team quasi, ich bin da jetzt nicht, gibt viele, also wir sind ein Team von 7 oder 9 Leuten und ich habe mit beiden schon zu tun gehabt, also mit Boris habe ich schon Interviews geführt, mit Matthias tauschen wir uns jetzt auch immer aktueller aus natürlich und auch mit Barbara Rittner habe ich schon Interviews geführt und so, also da ist schon der Austausch da natürlich, weil wir, das ist natürlich auch immer, es sind ja die Eurosport-Gesichter und Größen und die wollen wir natürlich dann auch nicht nur fürs TV, sondern auch für online mit einbinden.
Genau, wo du Barbara Rittner gerade ansprichst, da habe ich auch letztens gehört, dass du mit ihr und mit auch Kollegen in eurem Podcast Extra Time mal ein Gespräch geführt hast.
Genau, wir haben da mit ihr und Markus Theil, dem Eurosport-Kommentator, gesprochen über die aktuelle Situation und die ist ja immer sehr nett und nimmt sich immer sehr viel Zeit und hat natürlich auch was zu sagen. Das ist dann immer sehr angenehm.
Wie war denn das? Hat die da verstanden, also was ihr gemeint habt, wenn ihr gesagt habt, ihr wollt einen Podcast mit ihr aufnehmen oder ist das eine Sache, die man auch allgemein vielleicht jetzt im Tennis den Leuten eher erklären muss, weil die davon noch nicht unbedingt gehört haben oder damit die Medium so viel anfangen können? Hast du da irgendwie so eine Einschätzung?
Ich glaube, mittlerweile ist der Podcast so prominent, dass jeder eigentlich weiß, was das bedeutet. Also die Frage ist, ob sie Lust drauf haben. Aber also ich hatte jetzt auch schon eine Spielerin, die gesagt hat, nee, Podcast ist noch nicht ihr Format. Video würde sie machen, aber wir machen es ja auch quasi als Video und stellen es dann als Podcast online. Das heißt, es ist so ein Gespräch und dann wird die Audiospur quasi extrahiert. Aber die wissen dann schon, worum es geht. Also da ist, glaube ich, mittlerweile gerade jetzt auch, wo sich natürlich noch mehr Leute Podcasts anhören, wissen die Leute, was da Sache ist und sind da auch motiviert, das jetzt zu nutzen, auch um in Zeiten wie diesen Alternativen zu schaffen, um sich auch zu präsentieren oder auch um Themen zu diskutieren und Material auch irgendwie herzustellen.
Ja, ich meine, die Zeiten, die wir gerade haben, das sind ja die Corona-Zeiten und die sind gerade für den Tennissport ja auch eine Sache, die werden uns ja wohl noch sehr, sehr lange beschäftigen, weil aktuell steht ja ziemlich viel still und Tennis ist ja mit der letzte Sport gefühlt, der wieder anfangen kann. Also mit welchen Sorgen guckst du denn so gerade auf die Tennisbranche hinsichtlich ja der Krise, die wir hier haben und der nicht stattfindenden Turniere und Vermarktungsmöglichkeiten und auch Möglichkeiten für die Spieler Geld zu verdienen?
Ja, sehr, also die Sorgen sind schon groß, weil da hängt ja vieles dran, ne? Also es geht jetzt nicht darum, ob wir einen Roger Federer gerade wieder auf dem Platz sehen, sondern es geht darum, was passiert auch mit vielen Existenzen, die da dran hängen. Und da gibt es ja auch jetzt gerade viele Diskussionen drum, um diesen Hilfsfonds von den großen Dreien für die Spieler, die weit hinten in der Rangliste sitzen, wie man die unterstützen kann, wo es ja tatsächlich auch um Existenzen geht. Da hat sich auch Dustin Brown hat sich dazu geäußert, der gesagt hat, ja, als er gestartet ist, hat er irgendwie im Camper gelebt und wenig Geld verdient und dann noch Steuern. Und wenn er dann in der ersten Runde raus ist, dann war alles Geld weg und so. Also Sachen, die man sich vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so Gedanken drüber macht, was da noch mit dranhängt. Ich glaube, wir müssen uns von dem Gedanken verabschieden, dass so zeitnah ein Turnier stattfinden wird, so ein Grand Slam Turnier, weil du einfach die verschiedenen Länder hast und die verschiedenen Spieler, die zusammenkommen müssten, um das Turnier stattfinden zu lassen. Und das kann ich mir nicht so richtig vorstellen, außer man muss halt mit Quarantäne und so weiter arbeiten. Aber da wird natürlich auch entsprechend gedacht. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass es halt erstmal, wie ja jetzt auch stattfindet, das Turnier, wo Jan-Lennard Struff und Dustin Brown mitmachen in Deutschland quasi, wo sie ohne Zuschauer spielen, so ein richtiges in Großhesselohe oder sowas, glaube ich, ist das, und das dann gestreamt wird, dass man halt so ein bisschen was hat. Oder auch Dominic Thiem hat sich geäußert und gesagt, er glaubt, dass oder er hofft, dass man halt zum Beispiel bald Deutschland-Österreich quasi in Anführungszeichen dort Spieler gegeneinander spielen lassen kann und dass er sich darauf freuen würde, weil da sehr geile Spieler dabei sind, Zitat, Und sowas kann ich mir vorstellen. Wir haben jetzt gerade, aktuell haben wir diese Virtual Mutua Madrid Open, die wir bei Eurosport Livestream, wo die Spieler dann virtuell gegeneinander antreten, wo auch so jemand wie Nadal mitmacht und Andy Murray und so weiter. Das ist halt ganz lustig zum Zuschauen, aber ersetzt den Tennis natürlich nicht.
Da wäre jetzt so meine Frage auch, wenn ich die so offen stellen kann, wie blickt man denn so als auch Journalist, der hauptsächlich beim Tennis unterwegs ist, auf die folgende Zeit? Also das ist ja auch dann mit eventuell Sorgen irgendwie belegt, wie geht es irgendwie weiter, wie lange kann man quasi auch noch diese Dinger probieren mit, okay, wir lassen die Leute irgendwie so ein bisschen zocken oder wir schwelgen in der Vergangenheit. Ist das eine Sache, die dich auch bereits umtreibt?
Aktuell noch nicht, weil wir aktuell noch einfach sehr viel auch zu tun haben und weil ich glaube, dass sich irgendwas überlegt wird quasi, weil es ist ja auch ein Beruf oder halt auch Existenzen, die damit dranhängen. Aber ich mache mir darüber nicht so viele Sorgen, weil ich es nicht entscheiden kann. Also weil ich nicht keinen Einfluss drauf habe. Ich hoffe, dass es weitergeht in einem Rahmen, der vertretbar ist. Und wir alle würden uns wünschen, dass wir bald wieder Tennis sehen. Ich würde auch sehr, sehr gerne mal wieder einfach auf den Tennisplatz gehen, persönlich und spielen. Aber da heißt es jetzt leider abwarten und Geduld haben. Deswegen versuche ich da irgendwie die Gedanken so an die Zukunft so auszublenden, weil man kann es eh nicht beeinflussen.
Nee, das ist ja auch völlig richtig und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass auch da irgendwann auch positive Sachen passieren. Ein paar Sachen hast du ja schon angedeutet mit den Turnieren, die da irgendwie dann ja geplant werden im kleineren Rahmen und ich habe so ein bisschen auch die Hoffnung, wenn diese Folge veröffentlicht wird, dass wir dann schon auf dem Tennisplatz wieder gestanden haben werden. Also da bin ich eigentlich recht optimistisch, dass das dann vielleicht schon passiert ist.
In Bayern bin ich mir noch nicht so sicher, aber ja, ich glaube, dass viele Länder nach und nach die Tennisplätze wieder öffnen werden.
Genau, und die ersten haben ja zu dem Zeitpunkt der Aufnahme auch schon angefangen. Also ich kenne schon einige, die dürfen wieder. Und ist die Frage, wann wir endlich dran sind oder ob wir mal dann doch in ein anderes Bundesland einen kleinen Urlaub einlegen sollten, um da Tennis zu spielen. Genau. Gut, wollen wir mal noch vielleicht was Positiveres irgendwie so bei deinem Job versuchen herauszufinden. Die erste Frage wäre vielleicht, die ich dazu stellen würde, darf man eigentlich noch einen Lieblingsspieler, eine Lieblingsspielerin haben, wenn man Journalist ist? Also wenn ich dich jetzt frage, okay, wen findest du irgendwie besonders toll, darfst du diese Frage mir auch beantworten?
Ich glaube, ich darf sie dir beantworten und ich antworte dir als Privatmensch und ich bewahre ja trotzdem die Objektivität in meinem Job. Spielerin oder Spieler?
Beides natürlich.
Okay, also Spielerin habe ich nicht, muss ich sagen, weil ich mich irgendwie mit dem Damentennis ein bisschen schwer tue, so in der mangelnden Konstanz. Wenn es darum geht, eine zu nennen, muss ich Serena Williams nennen, weil ich finde, das ist einfach, sie ist die beeindruckendste und die konstanteste und beste auch einfach, also ist die beste Tennisspielerin, muss ich sagen. Ich glaube, ich würde sie nennen, ja. Ansonsten ist natürlich der Wechsel sehr groß zwischen den vielen. Also es ist immer viel Neues dabei und so. Da muss man jetzt auch mal schauen, wie sich es entwickelt, was so eine Sophia Kennen macht oder sowas. Also das schaue ich mir tatsächlich, Damentennis schaue ich mir ein bisschen neutraler an, ohne jetzt da so ein mitzujubeln, glaube ich. Und bei den Männern war es tatsächlich jahrelang Novak Djokovic. Das hat sich jetzt aber so in den letzten Jahren so ein bisschen verflacht, vielleicht aber auch, weil es jetzt immer mehr noch Beruf geworden ist. Ich bin mittlerweile ein sehr großer Tsitsipas-Sympathisant.
Okay.
Also ich mag, wie er spielt, ich mag, wie er auftritt und ich glaube, von ihm kann man sich noch vieles erwarten.
Und wie viel Tennis musst oder darfst oder kannst du in der Woche gucken? Also gibt es da so für dich auch, sagen wir mal, persönlich Grenzen, wo du dann sagst, okay, jetzt habe ich auch irgendwie genug Tennis geschaut oder kann man dich ja jetzt irgendwie die ganze Zeit vom Fernseher oder auch ins an die Tennisarena setzen und du guckst dir genüsslich gerne ein Fünfsatzmatch nach dem anderen an?
Ja, also live auf jeden Fall. Ich bin sportverrückt, dementsprechend laufen bei mir manchmal auch einfach auf drei verschiedenen Endgeräten drei verschiedene Sportarten, um alles parallel zu verfolgen, und Tennis gehört da definitiv dazu. Ich kann mir da von morgens um 9 bis abends um 20 Uhr kann ich mir da den Turniertag angucken, da habe ich keinerlei Schwierigkeiten. Und halt auch noch parallel dann irgendwie auf anderen Courts, wenn da irgendjemand spielt, den ich noch sehen will oder sowas, der mich interessiert. Also da werde ich nicht satt.
Da bin ich dann vielleicht ein bisschen neidisch, weil ich finde das immer sehr, sehr cool, wenn Leute in ihrem Job arbeiten, wo sie auch so eine richtige Leidenschaft haben. Nicht, dass ich meinen eigentlichen Job ungerne mache, aber das ist nochmal was anderes, wenn man dann halt so darüber redet, wie du es gerade machst.
Ja, das stimmt. Das ist natürlich schon auch echt, ist schon auch schön, wenn du so in der Redaktion sitzt und es ist ein Grand-Slam-Turnier und alle fiebern mit und alle machen aber ihren Job und du kannst aber trotzdem irgendwie das parallel noch schauen und ist auch lustig, wenn du dann mal in deinem privaten Leben sagst, ja, ich kann leider heute nicht, ich muss das schauen, in Anführungszeichen, weil man das Gefühl hat, okay, man muss das so ein bisschen aufholen. Aber gerade im Tennis habe ich einfach noch eine große Leidenschaft und kann das, genießt es sehr.
War das denn auch so eine Konstante, auch schon bevor du mit dem Job angefangen hast, dass du auch, sagen wir mal, auch zu Studienzeiten recht viel Tennis konsumiert hast, oder ist das jetzt auch durch den Job nochmal intensiver geworden?
Ich habe schon immer super viel, also Grand Slams, da haben wir Nächte um die Ohren geschlagen oder tagsüber, wo man eigentlich lernen sollte, gesagt, ja komm, wir lernen bei mir und schauen irgendwie French Open und haben natürlich nicht gelernt oder sowas, also das war schon immer... So, Sport läuft bei mir eigentlich immer nebenbei und es gibt ja normalerweise in anderen Zeiten auch immer Sport, der läuft, und wenn Tennis ist, dann schaue ich mir das auch sehr, sehr gerne und sehr, sehr viel an. Also da kenne ich gar nichts und das war schon immer so. Deswegen mache ich am Ende ja auch den Beruf, den ich mache, weil ich aus der Leidenschaft zum Sport komme.
Das ist sehr, 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 sehr cool. Ja, Alice, dann würde ich sagen, gehen wir doch mal zu Entweder-Oder über, wenn du Lust hast.
Okay.
Also Modus ganz einfach, ich sage, ich stelle dir eine Entweder-Oder-Frage und du musst dich entscheiden und dann können wir bei Bedarf auch nochmal drüber reden.
Okay.
Die erste Frage ist, die hat man nicht echt gemeint, die ist schon die schwierigste Frage, die man vielleicht jetzt stellen kann. Kein Tennis spielen oder kein Tennisjournalismus mehr?
Oh.
Die ist echt gemein, oder?
Ja, die ist sehr gemein. Oh, das kann ich nicht. Ich glaube, ich könnte nicht Tennis spielen. Oh. Könnte ich? Ja, ich könnte ja trotzdem Sportjournalist sein. Du hast ja nur Tennisjournalist gesagt, ne?
Genau.
Dann sage ich kein Tennisjournalist sein.
Okay.
Aber es fühlt sich schlecht an und ich hoffe, es hört sich keiner an, für den ich arbeite.
Das hoffe ich auch. 7-6 oder 6-0?
7-6.
Das verwundert mich nicht nach den Sachen, die du vorhin erzählt hast. Zweiten Aufschlag abschaffen oder beibehalten?
Beibehalten. Sonst gäbe es nur noch 0-6 für mich.
Tennis-Podcast oder Tennis kommentieren?
Podcast.
Und?
Für mich persönlich jetzt? Oder?
Auch, wie du willst. Also für dich persönlich
hätte ich jetzt erwartet. Ob ich Tennis-Podcast machen würde oder Tennis kommentieren möchte? Oder?
Ja, das würde
ich jetzt. Dann Podcast.
Okay. Hast du mal versucht oder durftest du mal irgendwie ein Spiel kommentieren in irgendeiner Form?
Oh nee, ich habe es, glaube ich, war mal zu Randzeiten, haben wir mal drüber nachgedacht, aber dann haben wir es irgendwie gelassen, weil ich wollte früher eigentlich tatsächlich auch Sportkommentatorin werden und das ist aber dann irgendwie so ausgefadet, der Gedanke, und dann habe ich es irgendwie nie gemacht, tatsächlich.
Ja, und Podcast ist ja auch irgendwie ein bisschen chilliger, ich weiß nicht, also wenn ich die Frage beantworten müsste, dann klar, natürlich Podcast, weil ich selbst einen mache, weil das Kommentieren, da wäre ich vielleicht auch dann auch sportlich nicht gut genug ausgebildet, um da ein paar Sachen zu erzählen und sagen zu können.
Ja, ich finde, beim Tennis braucht es auch gar nicht so viel Kommentar, weil das Spiel einfach für sich meistens spricht.
Das ist auch völlig richtig. Und letzte Frage, Winner oder Unforced Error?
Winner.
Selbstverständlich.
Ganz klar. Ja. Sagt da jemand Unforced Error?
Also Leute, die vielleicht gerade mit dem Spiel nicht zufrieden sind, könnten das durchaus sagen.
Okay, nee, Winner. Winner und die Faust.
Das ist, glaube ich, fast ein guter Sendungsuntertitel. Den muss ich mir gleich mal aufschreiben. Okay, Alice, ich würde sagen, ich bin eigentlich so weit durch. Hast du noch eine Sache, die du unbedingt loswerden möchtest auf diesen großen, kleinen Tennispublikum?
Nö, eigentlich nicht, außer spielt Tennis, habt Spaß und kämpft gegen euch selber.
Wunderbar, dann bedanke ich mich recht herzlich für die Zeit, die du dir genommen hast. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wie immer bitte ich am Ende natürlich um Feedback, wie euch die Folge gefallen hat. Und natürlich um Weiterempfehlungen, am besten im eigenen Verein. Denn ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ganz, ganz viele Leute, die im Verein Tennis spielen, diesen Podcast in irgendeiner Form interessant finden könnten, weil man endlich mal so ein paar Geschichten aus dem Amateur-Tennis sammelt. Von daher empfehlt das kleine Tennis weiter. Folgt es bei Instagram oder auch bei Twitter. Und ja, dann hören wir uns demnächst mal wieder. Und Alice, wenn ich mal in München bin, dann bin ich sehr gespannt, mal zu gucken, wie das Schild für die Trainingswerbung bei euch wirklich aussieht.
Ja, ich werde dich auf ein Kaltgetränk einladen und vorher spielen wir eine Runde. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Dann mach's gut und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Das war Kleines Tennis.